Deutschlandfunk.
Bevor es losgeht mit der Folge, ein kleiner Hinweis. Wir haben bald Geburtstag. Eine Stunde History wird im Mai 10 Jahre alt. Und wir haben beschlossen, wir erfüllen euch einen Wunsch, den wir schon ganz oft von euch gehört haben. Und der lautet, bitte erzählt uns doch die Geschichte mal der Reihe nach. Und genau das werden wir machen. 100 Folgen lang. Wir starten vor 40.000 Jahren und wir enden in der Zukunft im April 2028. Dieses Jahr, am 8. Mai, geht es los.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wir freuen uns nämlich immer, wenn wir Post von euch bekommen und wir lesen sie natürlich auch und wir erfüllen ja auch, wie gesagt, dabei gerne Wünsche. Und ab und zu sind da Mails dabei, da steht dann drin, die Erfindung von Wikipedia, die Gründung der Reichsbank, Frauenstreik auf Island, das ist mir alles zu neu. Macht doch nochmal was richtig, richtig Altes. Okay, das könnt ihr haben. Wir springen heute zurück in die römische Antike, ins Jahr 116. Es regierte Trajan, der 13. römische Kaiser, ein fleißiger Kerl, wie wir gleich erfahren werden. Er zog los gen Osten, um das römische Reich zu erweitern. Er führte zahlreiche Kriege, eroberte unter anderem Armenien und Mesopotamien und er machte das Imperium Romanum zu einem Riesenreich. Allerdings war diese Macht nur von kurzer Dauer. Über Trajan, seine Errungenschaften, aber auch über den Untergang Westroms wollen wir reden in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Ich grüße dich in aller Form.
Hallo. Wir haben erst noch eine Ankündigung zu machen. Wir kommen nämlich nach Nürnberg live. Am 7. Mai um 21 Uhr treten wir auf in der Meistersingerhalle.
Und zwar machen wir das beim ARD Sound Festival und wir reden über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung des Jahres 1776. Tickets könnt ihr besorgen unter ardsoundsfestival.de.
Ja, macht das und wir freuen uns, wenn wir euch da mal dann in echt auch kennenlernen können. So Matthias, Trajan. Über den wollen wir heute reden. Trajan war ein römischer Kaiser von Anfang 98 bis 117 und mit ihm beginnt eine besondere Epoche, die der Adoptivkaiser. Was ist das denn?
Naja, also im Römischen Reich war es schon eine lange Zeit üblich, in der Führungsschicht der sogenannten Nobilität bei eigener Kinderlosigkeit einen geeigneten Stammhalter zu suchen und dann auch zu adoptieren, damit die eigene Sippe in der männlichen Nachfolge weiter existiert. Der römische Kaiser Nerva, der starb im Januar 98 kinderlos. Sein Nachfolger wurde eben Trajan. Und Nerva, der war bei seinem Amtsantritt schon relativ alt und er galt so als Übergangskandidat zwischen der Zeit unter Domitian. Der war relativ brutal mit Verfolgungen und Hinrichtungen von Senatoren und einem Nachfolger, der jünger und besser geeignet war. Nerva adoptierte Trajan und begründete so die Phase der Adoptivkaiser.
Ja, jetzt haben wir schon gehört, Trajan war der Erste. Wer waren denn die anderen Adoptivkaiser?
Naja, ihm folgten Hadrian, Antoninus Pius, Lucius Verus und Marc Aurel, also durchaus bedeutende Kaiser. Die Phase dieser sogenannten Adoptivkaiser endete 180. Marc Aurel, der letzte nämlich, kehrte wieder zum alten Prozedere zurück und setzte seinen Sohn Commodus erst zum Mitkaiser ein, der dann nach dem Tod seines Vaters das Amt übernahm. Es gibt in der Geschichtsschreibung die Auffassung, dass diese Phase eine Glanzzeit in der Geschichte des Imperium Romanum war. Trajan erreichte zumindest mal formal und kurzzeitig die größte Ausdehnung, auch wenn die Herrschaft in Armenien durchaus fragil und kurzlebig war. Hadrian baute die Grenzsicherung aus, unter anderem mit dem Hadrianswall zwischen Schottland und England, während Marc Aurel eher als Philosoph und Feldherr hervorgetreten ist.
Und der Trajan, über den wir heute sprechen, woher kam der denn?
Ja, das ist so ein bisschen etwas Besonderes, denn er war vermutlich der erste Kaiser, der aus einer Provinz stammte, nämlich aus Spanien. Vermutlich deshalb, weil auch Rom mitunter als Geburtsort genannt wird. Aber wie so oft in der römischen Antike, genaues weiß man nicht. Unter seinen Vorgängern Domitian und Nerva durchläuft er eine ganz normale Ämterlaufbahn, aber auch hier sind die Quellen relativ spärlich. Er hatte sicher eine Prätur inne und war damit eine Instanz innerhalb der römischen Rechtsprechung. Dann wurde er Kommandeur einer militärischen Einheit, die einen Aufstand Ruhestand eines Statthalters in Mainz niederschlagen sollte. Der war allerdings schon bevor, dass sie eintrafen, beendet. 91 wurde er dann Konsul und hielt sich in der Zeit der Verfolgung unter Domitian zurück. Auch bei der Verschwörung gegen Kaiser Domitian war er nicht dabei. Er hat sich also offenbar jedenfalls bei den inneren Kämpfen in Rom zurückgehalten.
Und die Herrschaft Trajans, die war Teil der Epoche des Prinzipats. Erklär uns mal, was ist das?
Dieses Prinzipat gab es schon vorher und es dauerte auch länger. Und die Phase der Adoptivkaiser, die fand sozusagen währenddessen oder mittendrin statt. Das Prinzipat begann mit Kaiser Augustus, der erste römische Kaiser war, obwohl die Republik weiter bestand, und zwar formal. Die Kaiser, die Augustus in diesem Prinzipat gefolgt sind, konnten also in der republikanischen Fassade eine Alleinherrschaft betreiben mit sehr, sehr großer Machtbefugnis und vor allem mit einem Zugriff auf die kaiserlichen Provinzen. Diese kaiserlichen Provinzen, die lagen wie ein Ring, stark gerüstet, um die unbewaffneten senatorischen Provinzen im Reichsinneren. Und sie konnten auf diese Weise jederzeit Druck auf Rom ausüben.
Ja, wir wollen nochmal zurückkommen auf den Trajan. Über den wissen wir ja jetzt schon ein bisschen was. Aber über ihn gibt es so viel zu erzählen, dass man eine ganze Biografie über ihn schreiben kann. Dr. Annette Nünnerich-Asmus hat das zusammen mit anderen gemacht. Hallo, Frau Nünnerich-Asmus.
Hallo.
Es gibt ja im Internet zu sehen Büsten vom Trajan. Es gibt ein paar Bilder. Der hat immer, der Trajan, so ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Ist das ein freundlicher Kerl gewesen oder wie würden Sie den Trajan charakterisieren?
Er war sicherlich ein kluger und besonnener Mensch. Er war bescheiden und zurückhaltend. Wenn man seine Frisur anguckt, dann ist sie sehr knapp gehalten, kurz geschnitten, also sehr militärisch, anders als manche Kaiser vor ihm oder nach ihm. Und da sieht man schon, das ist ein wirklich bescheidener Mensch gewesen, auch sehr diszipliniert, muss man sagen.
Was weiß man denn eigentlich über seine Herkunft?
Ja, seine Herkunft liegt etwas im Dunkeln, aber auch nur etwas. Man weiß über seine Familie. Er kam aus der Provinz, aus der Baetica, das ist im heutigen Spanien, auf der Iberischen Halbinsel. Und er war damit auch der erste provinzielle Kaiser. Das heißt, der erste Kaiser, der nicht aus Rom oder dem italischen Kernland kam, weil seine Familie eben aus dem heutigen Spanien stammte.
Was weiß man denn darüber, warum ausgerechnet er jetzt zum Adoptivkaiser gekürt wurde? Wie wurde der ausgewählt?
Das war tatsächlich keine Notlösung in dem Sinne, aber sein Vorgänger Nerva war ein älterer Mann, der überhaupt keinen familiären Nachfolger hatte. Und jeder wusste im alten Rom, das war ganz gefährlich. Wer keinen sofortigen Nachfolger hatte, der ihm auf den Thron folgen konnte, da drohte immer etwas wie eine unsichere politische Situation, in der es zu Bürgerkriegen kam, zu Aufständen. Man weiß, dass nach dem Tod Neros war das so. Da gab es das Vierkaiserjahr, es gab Tumulte, Kriege, Bürgerkriege. Das musste man vermeiden. Also hat man den älteren Nerva mehr oder weniger seitens der Senatoren des Senats ein bisschen gedrängt. Er muss jetzt jemanden wählen und da hat er sich jemanden gewählt, der auch nicht mehr ganz jung war, von dem er dachte, das kann funktionieren. Der hatte auch eine gewisse Erfahrung im Militär und auch im Senat selbst. Also hat er sich gesagt, Trajan zum Adoptivsohn zu wählen.
Was weiß man denn darüber, ob der Trajan dieses Amt gern übernommen hat? Also war das, Sie hatten jetzt gerade das Wort gedrängt erwähnt, war das was er gerne übernommen hat, dieses Amt, der Trajan?
Er hat es dann übernommen, pflichtschuldigst, wie er eben war. Er ist auch durchaus darauf vorbereitet worden und gerade eben vom Meinungsmacher, vom, ich sag mal, Kaisermacher, vom Senat und auch das Militär hat ihn sehr geschätzt. Er hatte vorher schnell noch ein Statthalteramt in einer der größten Provinzen, nämlich der Germania Superior, der Großgermania mit der Hauptstadt Mainz im Mogontiacum übernommen und hatte damit allein mehrere Legionen sozusagen im Rücken und das sorgte für Sicherheit auch, dass die Nachfolge im Militär angekommen war und angenommen wurde. Und so hat er es dann auch tatsächlich, würde ich sagen, pflichtschuldigst, aber auch gerne übernommen.
Der Trajan hatte ja einen Beinamen, habe ich gelesen, und zwar Optimus, übersetzt der Beste. Warum, ja. Wie hat er sich diesen Beinamen verdient?
Der Optimus Princeps, wie man so schön sagt, der Erste unter allen Führern, den hat er sich tatsächlich durch eine sehr gleichmäßige Herrschaft, eine Herrschaft, die den Senat geehrt hat, das Militär respektiert hat und das Volk natürlich auch beglückt hat mit sogenannten kaiserlichen Tugenden. Er hat also Brot für das Volk, er hat gebaut für das Volk. Er hat eigentlich alles erfüllt, hat militärische Erfolge herbeigeführt. Er hat das Reich in seinen Provinzen gemehrt, also erweitert. Das heißt, er hat alles getan, was ein Kaiser Gutes und Tugendhaftes tun konnte nach der öffentlichen Meinung im alten Rom. Und damit hat er sich als zweiter Kaiser überhaupt in der ganzen Geschichte dieses Prädikat tatsächlich verdient. Und er hat es, bescheiden wie er war und vorsichtig, beim ersten Mal, als man es ihm gleich nach dem Regierungsantritt angeboten hat, hat er sogar bescheiden erstmal abgelehnt, diesen Titel. Ja. Also er hat sich nach dem großen Kaiser Augustus nur als zweiter Kaiser überhaupt in der römischen Geschichte verdient.
Das heißt, der Trajan war wirklich so erfolgreich, wie es überliefert ist, oder verdeckt so ein bisschen vielleicht auch der Mythos um den Trajan, den Optimus, seine tatsächlichen Taten?
Also da möchte ich zu sagen, ein Kaiser wie Trajan, der, ich sag mal, alles, wie man so schön sagt, richtig gemacht hat, der braucht keine Mythenbildung. Das brauchte er tatsächlich nicht, auch wenn natürlich manches zu guter Letzt nicht mehr ganz zu Ende geführt werden konnte, wie zum Beispiel der Krieg gegen die Parther. Da hat es ihm auf dem Rückweg im etwas höheren Alter auch das Leben gekostet, aber nicht in der Kriegshandlung, sondern er hatte aller Voraussicht nach, wie man denkt, einen Herzinfarkt und ist dann halt gestorben und konnte das Ganze nicht zu Ende führen. Aber er hat im Grunde alles richtig gemacht. Und insofern hat auch die schriftliche Überlieferung, bis auf Cassius Dio, der hat gesagt, der ist so ein bisschen ruhmsüchtig gewesen, hat aber gleich gesagt, im Prinzip hat er so gehandelt, wie ein guter Militär handelt. Ja, also er ist wirklich ein Optimus Princeps gewesen und dafür bemühte auch die Geschichtsschreibung, die ihm ein gutes Zeugnis ausgestellt hat, bemüht man keine Legenden, tatsächlich nicht.
Jetzt haben wir schon den Trajan sehr, sehr, sehr viel gelobt, aber trotzdem möchte ich noch mal einen Schritt weitergehen. Was waren denn seine größten Erfolge?
Seine größten Erfolge waren tatsächlich, daran wird man auch gemessen, waren militärische Erfolge. Das muss man schon sagen. Er hat das gemacht, was man tun musste. Rom hat eigentlich nur sogenannte Kriege geführt, wenn es darum ging, die Reichsgrenzen zu sichern. Ja, eigentlich waren es keine herausfordernden, ich muss das jetzt erobern, Kriege. Er hat das auch gemacht, hat aber gesehen, dass er nach Möglichkeit die Staatskasse gefüllt hat, aber eher so, dass er zunächst einmal erobert hat, ich sag mal Dakien, das ist das heutige Rumänien im Großen und Ganzen. Da ist er natürlich auf Feldzug gegangen, weil dort immer wieder auch tatsächlich Aufruhre waren. Da haben immer Kleinkriege stattgefunden und Rom wollte im Prinzip das, was alle wollen, die Bodenschätze. Und Dakien hatte reichlichste Silberminen, die hat er sich natürlich erobert und hat die Staatskasse gefüllt, hat aber an dieser gefüllten Staatskasse auch jeden teilhaben lassen. Nicht nur das Militär, sondern er hat auch gebaut für das Volk, er hat Prachtbauten errichtet, er hat die alte Hauptstadt Rom wieder zu neuem Glanz geführt. Ja, und das sind halt so genau die Dinge, die man erwartet. Und das hat er im Grunde gut gemacht. Er hat die Dakier erobert und er hat eben, wie gesagt, gegen das Partherreich, die Ostgrenzen waren immer besonders, hat er Krieg geführt, weil dort immer wieder Aufstände stattfanden. Und er hat dann gesagt, jetzt ist genug damit, jetzt richten wir hier zwei Provinzen ein oder eine Doppelprovinz. Und alles, was nicht mehr ging, da haben die Römer dann gesagt, jetzt machen wir aus dem Ganzen, wir erobern das jetzt komplett und wir machen römische Provinzen daraus und setzen römische Statthalter darauf.
Frau Nünnerich-Asmus, gibt es irgendetwas Negatives, was man über diesen Kaiser sagen kann?
Das fällt mir in der Tat schwer. Also ich selbst kann wenig dazu sagen. Auch er hatte ja keine leiblichen Nachfolger. Dafür konnte er jetzt erstmal nichts. Aber er hätte vielleicht gerne einen anderen Nachfolger gehabt. Aber den konnte er sich auch nicht so ganz richtig aussuchen. Der hat natürlich eine ganz andere Politik betrieben, Kaiser Hadrian, wie wir wissen. Also ich wüsste im Moment tatsächlich nichts Negatives über ihn zu sagen, was nicht dem Standard damals, was man von einem Herrscher erwartet hätte, nicht entsprochen hätte. Er war einfach tatsächlich ein bescheidener Mensch und sehr, sehr pflichtbewusst. Und er ist niemand gewesen, der zum Beispiel überhaupt keine Exzesse, nichts dergleichen ist von ihm überliefert oder dass man überhaupt wüsste, der hatte ein Hobby, das irgendwie merkwürdig war oder der hat die Frauen misshandelt oder war irgendwie Ich weiß nicht was. Also ich könnte tatsächlich nichts Übles über Trajan aus dem Stegreif sagen.
Also ein wahrer Optimus, der Beste.
Ja. Ja. Absolut.
Dr. Annette Nünrich-Asmus war das. Sie hat zusammen mit anderen eine Biografie über Trajan verfasst und herausgegeben. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Nünrich-Asmus.
Ich bedanke mich auch.
Jetzt haben wir eben schon gehört, dass Trajan nicht der erste römische Kaiser war, der mit den Parthern Krieg geführt hat. Und eigentlich geht es dabei immer um dasselbe Stück Land, um Armenien. Warum das so umkämpft war, das erzählt uns jetzt Chrissy Mockenhaupt.
Ave Cäsar!
Salve Hadrian, was kann ich für dich tun?
Ich habe gehört, ihr wollt nach Armenien ziehen.
Von wollen kann gar keine Rede sein, ich muss! Die Parther haben einen neuen König auf den armenischen Thron gesetzt. Und das ohne meine Zustimmung. Damit haben sie Vertragsbruch begangen.
Armenien ist ein ewiger Zankapfel zwischen den Römern und den Parthern. Unter Kaiser Nero kam es zu einem Kompromiss. Die Parther dürfen jemanden auf den Thron setzen, sofern dieser jemand von Rom bestätigt wird. Armenien liegt zwischen den beiden Großmächten an wichtigen Handelsrouten zwischen Schwarzem Meer, Kaspischem Raum und Mesopotamien und ist damit strategisch wichtig für die Kontrolle des Handels. Beim Streit um Armenien geht es aber um mehr.
Ich weiß, dass Armenien militärisch interessant für uns ist mit seiner Lage im Gebirge.
Na eben, wenn die Parther meinen, sie könnten dort regieren, wie sie wollen, sind wir an der Ostflanke viel zu angreifbar. Das Hochland bietet eine perfekte Verteidigung und gibt ihnen eine ideale Basis, um unser Reich anzugreifen.
Aber wenn Sie gestatten, mein Imperator, in der Vergangenheit haben die Parther fast nie mit dem Krieg angefangen, sondern wir Römer. Außerdem ist Armenien von uns weit entfernt und von Rom aus schwer zu kontrollieren.
Ich weiß deine Meinung zu meinen Feldzügen ja zu schätzen, aber deine Bedenken sind unangebracht. Wie sieht es aus, wenn ich mir das als römischer Kaiser gefallen lasse? Sollen auch andere auf die Idee kommen, Verträge mit uns zu brechen?
Also geht es euch nur um Macht?
Hadrian, als Kaiser geht es immer um Macht. Von Popularität allein bleibt man nicht auf dem Thron.
Apropos Popularität. Das römische Volk und der Senat verleihen Trajan den Titel Optimus Princeps, also einen Ehrentitel als Bester unter den Herrschern. Weder vor noch nach ihm bekommt ein Cäsar jemals diesen Titel. Aber was macht Trajan denn so beliebt? Hören wir uns mal um.
Nachdem mein Mann gestorben ist, wusste ich nicht weiter. Aber Kaiser Trajan hat mich und meine Kinder gerettet mit seinem Wohlfahrtsprogramm. Immerhin mussten wir so keinen Hunger leiden.
Ach, wie Trajan nach seiner Ernennung zum Kaiser nach Rom kam, das werde ich nie vergessen. Zu Fuß. Er hat jedem von uns Senatoren einen Kuss gegeben und ist sogar unter dem einfachen Volk spaziert. Demütig. Ein wahrer Primus inter pares.
Wir waren bei diesem gigantischen Gladiatorenfestival im Kolosseum. Was für ein Spektakel. 123 Tage am Stück. 11.000 Männer sollen dabei gestorben sein. Millionen von Menschen sind nach Rom geströmt, um sich das anzugucken. Also von gutem Entertainment hat er wirklich Ahnung.
Und als erfolgreicher Feldherr will sich Trajan auch feiern lassen. Er zieht deshalb nach Armenien und gibt vor, es zu einer römischen Provinz zu machen. Mehr als eine kurzzeitige Annexion war das aber wohl nicht. Trajan stellt sich als großen Eroberer dar und zumindest auf dem Papier erreicht das Römische Reich die größte Ausdehnung, die es jemals hatte. Es reicht vom heutigen England bis nach Marokko, von dort über die ganze Küste Nordafrikas bis nach Ägypten, geht von da im Osten des Mittelmeers nach Norden bis nach Armenien, umschließt fast das gesamte Schwarze Meer und zieht sich über ganz Südeuropa schräg nach Norden, in Teile der heutigen Niederlande und Deutschlands. Allerdings lassen sich die Gebiete im Osten, wie gesagt, nicht so leicht ins Römische Reich integrieren, wie Trajan sich das vorgestellt hatte. Nach seinem Tod im Jahr 117 wird Hadrian neuer römischer Kaiser und...
Ich habe es Trajan gleich gesagt, dass wir nicht so weit in den Osten expandieren sollten. Die neu eroberten Gebiete sind viel zu schwierig zu kontrollieren von Rom aus und die militärischen Kosten viel zu hoch. Es rechnet sich einfach nicht. Wir müssen das Römische Reich wieder verkleinern.
Und genau das hat Hadrian dann auch gemacht. Er hat Gebiete im Osten des Römischen Reichs wieder abgetreten und damit war der Feldzug Trajans also langfristig zumindest nicht sehr erfolgreich. Ein Beitrag von Chrissy Mockenhaupt war das. Und wir springen ein paar Jahre weiter in die Zeit nach den Adoptivkaisern. Die ging ja mit Marc Aurel gegen Ende des 2. Jahrhunderts zu Ende. Und da kam es erstmal zu Turbulenzen im Römischen Reich. Matthias, was war denn da los?
Naja, weil die Truppen Marc Aurels eben auch gegen die Parther gekämpft haben und sie schleppten beim Rückzug von diesem Feldzug eine Seuche ein, die uns als Antoninische Pest bekannt ist. Das war vermutlich jedenfalls eine tödlich verlaufende Pockenkrankheit, die innerhalb von 2 Jahrzehnten geschätzte 7 bis 10 Millionen Opfer forderte. Alleine das brachte das Imperium Romanum an den Rand der Möglichkeiten. Aber es kamen noch weitere innere Konflikte hinzu, die unter Marc Aurel nicht beachtet worden waren. Als sein Sohn und Nachfolger Commodus 192 ermordet wurde, begann nämlich ein blutiger Bürgerkrieg, der erst ein Jahr später von Septimius Severus beendet werden konnte. Das war übrigens der erste aus Afrika stammende Kaiser des Imperiums.
Aber dieser relativ stabilen Phase folgten dann ja wieder Unruhen, genauer eine Reichskrise im 3. Jahrhundert. Was waren die Gründe für diese Krise?
An Rhein und Donau machten plündernde Germanen den Römern das Leben wirklich schwer, vor allem Alamannen und Goten. Und an der Ostgrenze gab es heftige Kämpfe mit den Sassaniden aus dem Neupersischen Reich. Die fielen nämlich ebenfalls plündernd in Syrien ein, nahmen 260 Kaiser Valerian gefangen, der im Übrigen in Gefangenschaft gestorben ist. Und gleichzeitig rumorte es in Gallien. Dort gab es für eine kurze Zeit ein sogenanntes gallisches Sonderreich, das Britannien, Hispania, Teile Germaniens und eben Gallien einschloss. Also, die Situation war insgesamt eine lange Zeit relativ instabil, aber es gelang schließlich, den Zerfall des Reiches noch einmal zu verhindern.
Ja, darüber wollen wir jetzt reden mit Professor Armin Eich. Er ist Althistoriker an der Uni Wuppertal und er hat unter anderem über die römische Kaiserzeit publiziert. Hallo, Herr Eich.
Hallo, Frau Orbach.
Herr Eich, es heißt ja, dass unter Trajan die größte Ausdehnung des Imperium Romanum erreicht wurde. Stimmt das oder ist das ein Mythos?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie man definiert. Im Grunde genommen geht es ja um einen groß angelegten Angriffskrieg, der gedacht war, den Mittleren Osten und Armenien zu annektieren. Das ist misslungen in einem 3-jährigen Krieg. Wir haben es also mit Schlachtfeldern zu tun, auf denen sich römische Soldaten herumgetrieben haben. Das ist in Germanien oder Mitteleuropa unter Augustus auch der Fall, und zwar 30 Jahre lang. Da färbt man die Karten normalerweise nicht so ein. Mhm. Trajan hat das Privileg, dass diese kurze Anwesenheit der römischen Armee im Mittleren Osten als Präsenz, staatliche Präsenz des Imperium Romanum gedeutet wird. Ich glaube, man kann das machen, aber ich halte das für eine apologetische Taktik, rhetorische Taktik auch gegenüber dem Imperialismus. Wenn man dann überlegt, dass sich die Bevölkerung, selbst als der König der Parther abwesend war, verzweifelt gewehrt hat gegen die römische Präsenz, wird das Argument dafür, dass hier eine reguläre staatliche Anwesenheit des Imperium Romanum vorgelegen habe, immer kleiner. Hm. Was übrigens die Römer daraus lernen konnten, war, dass die Unmengen von Truppen, die nach und nach in den Osten des Reiches verlegt werden mussten, an anderer Stelle fehlten. Das Imperium war noch längst nicht so sicher integriert, dass Abzug von Truppen in der Größenordnung von Zehntausenden so einfach möglich gewesen wäre. Es gibt Aufstände von Britannien bis Marokko, nördlich der Donau und vor allen Dingen in der Levante.
Welche Kriege hat denn Trajan eigentlich genau geführt? Also wer waren denn die Nachbarn, die da regelmäßig mit Kriegen überzogen wurden in der Zeit?
Ja, das will ich nicht sagen, dass Trajan regelmäßig die Nachbarn mit Kriegen überzogen hätte. Das habe ich so vom Imperium Romanum im Ganzen gesagt. Mhm. Unter Trajan gibt es den Krieg gegen das dakische Fürstentum nördlich der Donau. Das hat er in gewisser Weise von seinem Vorgänger Domitian geerbt. Und Domitian hat versucht, in der Peripherie des Römischen Reiches Steuern zu erheben und hat damit erhebliche Gegenreaktionen ausgelöst. Und eine der Rechnungen, die da noch offen waren, waren die mit den Dakern, die unterworfen wurden und aus deren Gebiet nördlich der Donau eine Provinz gebildet wurde. Es ist ein Goldschatz erobert worden von erheblicher Größe, der die Täuschung vermittelte, es sei nun möglich, unbegrenzt Krieg zu führen. Und deswegen auch dieser groß angelegte und kostspielige Krieg gegen die Armenier und Parther. Mhm. Das war einfach der Versuch, den einzigen nennenswerten geopolitischen Konkurrenten des Imperiums dauerhaft nicht nur auszuschalten, sondern zu annektieren. was auf der ganzen Linie gescheitert ist, hat Zehntausende von Menschen das Leben gekostet hat.
Wir haben jetzt eben von Ihrer Kollegin Annette Nünnerich-Asmus gehört, dass Trajan Ihrer Ansicht nach wirklich ein sehr erfolgreicher Kaiser war und die Mythen ihn nicht überhöhen. Das sehen Sie jetzt aber, glaube ich, ein bisschen anders, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, kommt darauf an, wo man ansetzt. Also diese Niederlage mit den furchtbaren Verlusten und Zerstörungen kann ich per se nicht als Erfolg ansehen. Nur bei der Mythenbildung, die sich um Trajan entwickelt hat, geht es ja dann noch um ganz andere Dinge. Der Kriegskaiser gerät im Laufe der Jahrhunderte in Vergessenheit. Auch die wesentliche Literatur, die über ihn entstanden ist in der Antike, gerät für Jahrhunderte in Vergessenheit oder fast in Vergessenheit. Stattdessen sind die frühmittelalterlichen Mythen sehr stark geworden und die sind nun derart, dass man nicht von Realismus sprechen kann. Sie finden sich etwa in den Viten Gregors des Großen, des großen Papstes, wieder. Der soll Trajan mit Erlaubnis Gottes zum Leben zurückerweckt haben. Und der wiederauferstandene Trajan ist dann getauft worden und durfte dann ins Grab zurücksinken. Der zweite Tod Trajans, ein Privileg, das nach der Auffassung mittelalterlicher Autoren nur diesem einen einzigen Menschen zugute gekommen ist, der sich dann im Paradiso bei Dante wiederfindet. Und da hat man sich immer gefragt, warum in der Vorhölle so viele Menschen darum beten, einen zweiten Tod gewährt zu bekommen. Aber Trajans Schicksal erklärt das. Aber Sie sehen, der erfolgreiche Militär steht am Anfang einer narrativen Kette, die nicht kontinuierlich verläuft, sondern die immer wieder mal abreißt und dann verändert wird. Und was dann am Ende dabei herauskommt, der zum Christentum bekehrte Heide, der dazu aber aus dem Grab auferstehen musste, ja, der ist keine reale Gestalt, nicht?
Ich habe das jetzt noch nicht so ganz verstanden. Also wie kam das, dass ausgerechnet Trajan für eben diesen Mythos ausgewählt wurde? Oder wie kam das, dass dieser Mythos sich um ihn herum bildete? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Also ich vermute, den Leuten wurde vorgegaukelt, dass der parthische Feldzug ein Riesenerfolg gewesen sei. Und das ist nicht die einzige Quelle, aber eine der Quellen, warum Trajan so gefeiert wurde. Er durfte sich ja dann offiziell der beste Princeps nennen, Optimus Princeps, ja, ein Namensbestandteil, den er aufgrund des Armeniensieges davongetragen hat. So, und diese Idee, dass er ein ganz außergewöhnlicher Mensch gewesen sei, die löst im Laufe der Jahrhunderte für uns häufig unsichtbar, weil es in mündlicher Überlieferung geschah, ab von dem militärischen Erfolg. Das ist ein Muster, das wir bei anderen Personen auch kennen, also zum Beispiel Alkibiades, der athenische Stratege, der auch eine große Niederlage für seinen Heimatstaat zu verantworten hatte, der wird im Laufe der mittelalterlichen Mythenbildung zu einer schönen Frau, Alkibiada, die von den Troubadouren besungen wird. Und so verändert sich das auch bei Trajan. Man konnte mit den Kriegserfolgen, Kriegserzählungen eigentlich nicht mehr viel anfangen, hat das auch häufig im 6. und 7. Jahrhundert nicht mehr verstanden. Und dann heften sich erfundene Geschichten, die nur noch die Größe Trajans als am Nenner haben, an diesen Mythos. Ja. Trajan war in seinem wirklichen Leben ein Mann, der das Bekenntnis zum Christentum mit dem Tode sanktionierte. Aber im frühen und hohen Mittelalter gilt er als anima naturalita Christiana, als eine von Natur aus christliche Seele. Ja. Was da genau passiert ist, eigentlich weiß man es nicht.
Ja. Bis zum Ende des Weströmischen Reiches dauerte es ja dann noch rund 3 Jahrhunderte. Gab es denn bis dahin eigentlich schon Anzeichen der Schwäche oder eines drohenden Untergangs des Römischen Reiches?
Ja, ich denke schon. Also es lässt sich beobachten, dass im Laufe des 3. Jahrhunderts das Imperium Romanum immer mehr zum Angegriffenen wird. Es war früher ein erfolgreicher Angreifer, dann ein wenig erfolgreicher Angreifer. Und seit dem 2. Drittel des 3. Jahrhunderts nach Christus ist es häufig ein angegriffener Staat von relativ kleinen Gruppen, von Plündertrupps, die einige tausend Mann stark waren, die aber an ganz verschiedenen Stellen der Grenzen auftauchten. Und diese Truppenverlegungen, die dadurch notwendig wurden, sind logistisch sehr aufwendig. Es mussten dafür erhebliche Geldmittel aufgewendet werden, die das Imperium in dieser Eile, die notwendig war, häufig nicht aufbieten konnten. Was zur Folge hatten, dass das Münzgeld immer schäbiger wurde. Kleiner, leichter, verpanscht. Die Silbermünzen haben im Ende des 3. Jahrhunderts noch einen Silbergehalt von 2%. Das habe ich mal die Verarmung der kaiserlichen Zentrale genannt, die offenkundig überfordert ist, während die Angreifer immer mehr taktisch, aber auch politisch geschult werden durch den Kontakt mit dem Imperium und mit der Zeit eine Art Waffengleichheit entsteht. Das Imperium war immer noch eine gewaltige Machtzusammenballung und konnte natürlich nicht über Nacht von der Landkarte verschwinden. Es ist aber langfristig diesen Angriffen erlegen und konnte dann nicht mehr dauerhaft Widerstand entgegensetzen.
Ja,
selbst die großen Siege, wenn ich das noch sagen darf, der Spätantike, geschehen ja dann häufig auf dem Boden des Imperiums. Das sind zwar Abwehrerfolge, aber sie bringen strukturell keinen Mehrgewinn mehr.
Ja, über den Zerfall des Imperiums werden wir auch noch sprechen in dieser Folge. Das war jetzt erstmal Professor Armin Eiche, er ist Althistoriker an der Uni Wuppertal und er hat unter anderem über die römische Kaiserzeit publiziert. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Eich.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Matthias, die sogenannte Spätantike, die begann etwa mit dem 3. Jahrhundert nach Christus. Da war in Rom ein Mann namens Diokletian Kaiser. Was genau hatte der denn jetzt damit zu tun?
Naja, Diokletian hat zumindest diverse Reformen durchgeführt, um die Verwaltung des Reiches, heute würden wir sagen, zu modernisieren. Es gab 2 Senior- und 2 Junior-Kaiser, die sich die Aufgaben teilen sollten. Denn für einen Kaiser, zumal wenn er allein auf Rom als Zentrum angewiesen war, war das Imperium Romanum zu groß und nicht mehr zu regieren. Einer dieser 4 stand über den 3 anderen und hatte im Zweifel das letzte Wort. Unter Diokletian lebten die Christenverfolgungen noch einmal auf, die erst 313 mit der konstantinischen Wende unter Kaiser Konstantin ein Ende fanden. Konstantin baute Byzanz aus zur zweiten Hauptstadt des Reiches, daraus wurde dann Konstantinopel. Und das Christentum wurde am Ende des 3. Jahrhunderts zu einer Art Staatsreligion.
Also du hast gerade gesagt, es gab dann 2 Hauptstädte. War denn damit das Imperium Romanum gespalten in 2 Reiche?
Naja, also im Prinzip eigentlich schon. Es gab eine Zeit lang einen weströmischen und einen oströmischen Kaiser. Dieser Trennung gesellte sich einige Jahrhunderte später übrigens noch die Trennung der Kirchen hinzu in eine römisch-christliche und eine orthodox-christliche. Aber trotz der Trennungen zwischen Rom und Konstantinopel behielten die Gesetze der Kaiser Gültigkeit auch im Gebiet des anderen Kaisers, solange beide Reiche existierten.
Das hört sich jetzt alles ein bisschen kompliziert an. Deswegen wollen wir uns das nochmal genauer erklären lassen von Professor Henning Böhrm. Er ist Historiker an der Uni in Rostock. Hallo, Herr Böhrm.
Hallo.
Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, das Römische Reich hatte also 2 Hauptstädte, Rom und Konstantinopel. Es gab einen weströmischen und einen oströmischen Kaiser, aber die Gesetze der Kaiser, die waren gültig auch im Gebiet des anderen Kaisers. Also es ist ja ein bisschen verwirrend. Deswegen, war das jetzt nur noch ein Reich oder waren das 2 unterschiedliche Reiche?
Das kommt drauf an. Also in der Praxis gibt es eine Auseinanderentwicklung und auch eine Entfremdung über das 5. Jahrhundert hinweg, auch weil die einen eher Latein und die anderen vor allem Griechisch sprechen. Auf der anderen Seite ist das Reich aber tatsächlich immer noch eins. Es gibt nur ein Bürgerrecht, wie gesagt, nur Gesetze gelten grundsätzlich für das ganze Reich. Und eigentlich war die Idee von so einem Mehrkaisertum ja eigentlich auch schon seit Jahrzehnten praktiziert worden. Es bleibt ja sogar alles am Anfang in der Familie. Also es ist ein Reich, aber die beiden Hälften entwickeln sich auseinander. Und es gibt eben auch Konflikte genau deshalb, weil man sich zum Teil darüber streitet, wer denn jetzt im großen ganzen Reich das letzte Wort haben soll.
Warum wurde denn diese Teilung des Reiches überhaupt vorgenommen? Also war das Reich möglicherweise einfach zu groß geworden oder was waren da die Gründe?
Das weiß man tatsächlich nicht so genau. Man geht immer traditionell davon aus, dass das Reich irgendwie zu groß geworden sei, aber andererseits hat es ja jahrhundertelang funktioniert. Es ist wohl eher so, dass es im 3. Jahrhundert eine Regionalisierung gegeben hat, also dass die Partikularinteressen einzelner Gebiete stärker geworden waren. Auch die Lage an den Grenzen war etwas schwieriger geworden und das alles zusammen führt wohl dazu, dass man dann im späten 3. Jahrhundert entschieden hat, man teilt die Herrschaft eher auf und macht eine Arbeitsteilung zwischen den Kaisern.
Mhm. Würden Sie denn sagen, diese Entwicklung, war das eher eine Zeit des Umbruchs, also der Transformation, oder war das eher ein Zeichen dafür, dass ein Reich zerfällt, wenn es sich teilt?
Also Transformation ist ein Wort, das man immer gerne nimmt, weil es eigentlich so ein bisschen neutral und nichtssagend ist, aber im Grunde genommen irgendwie ist immer Transformation. Also es ist ein Umbruch. Es ist ein Umbruch auf verschiedensten Ebenen, vor allem politisch. gibt es eben Schwierigkeiten, offenbar die Gewalt der Zentralregierungen in Italien und dann auch ein bisschen in Konstantinopel zu sichern und zu bewahren. Also das sind schon Schwierigkeiten, die man hat, auch finanzielle Schwierigkeiten. Also ein Grund ist offensichtlich der, dass man versucht, besser auf die Steuereinnahmen zugreifen zu können und deshalb also eine etwas kleinteiligere Organisation dieses Reiches versucht. Das spielt sicherlich auch eine Rolle.
Wenn Sie jetzt sagen, es war problematisch, also woran ist denn letztendlich das Weströmische Reich gescheitert?
Ja, wenn wir das wüssten. Also da sind ja sozusagen buchstäblich Hunderte von Erklärungen schon vorgebracht worden. Grundsätzlich ist immer so ein bisschen die Frage, waren es eher äußere oder eher innere Gründe? Ich denke, obwohl äußere Faktoren eine Rolle spielen, wir haben da eine Phase der größeren Instabilität in ganz Eurasien im Prinzip im 5. Jahrhundert. Also obwohl diese äußeren Faktoren sicher eine Rolle spielen, denke ich, es ist wirklich vor allem ein inneres Problem des Westens. Wir haben da Probleme, die diesem Reich eigentlich schon von Anfang an eingeschrieben sind. Aber dann im 5. Jahrhundert im Westen kommt es zu so einem perfekten Sturm. Es kommen halt ganz viele Probleme auf einmal zusammen, die man irgendwann nicht mehr in den Griff bekommt. Und dann, so ganz banal gesprochen, fehlt das Glück und dann kommt noch Pech dazu. Also entscheidende Schlachten werden verloren, die eigentlich hätten gewonnen werden müssen. Und irgendwann verlieren die Menschen den Glauben daran, dass diese Zentralregierung überhaupt ihre Aufgabe noch erfüllen kann und fangen an, sich eben lokal, regional zu organisieren. Und dann zerfällt das Reich halt, weil die Zentralregierung sich nicht mehr in der Fläche durchsetzen kann.
Professor Henning Böhm war das. Er ist Historiker an der Universität in Rostock und wir haben gesprochen über den Untergang des Weströmischen Reiches, über den ja heute im Grunde immer noch so ein bisschen geforscht und auch spekuliert wird. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Böhm.
Ich habe zu danken. Tschüss.
So, wir sind heute einmal durch die Geschichte des Imperium Romanum gegangen, von der Hochzeit im 1. bis zum Ende, zumindest im Westen, im 5. Jahrhundert. Was bleibt, Matthias, von diesem Riesenreich?
Also ich würde sagen, vieles, sehr vieles sogar. Die Rechtsprechung zum Beispiel ist bis heute vom antiken römischen Recht geprägt. Unsere Republik ist in den Grundzügen im Römischen Reich entstanden und viele unserer Verfassungsnormen gibt es schon in der römischen Antike. Wir haben einige der Gründe für den Zerfall des Imperiums eben gehört. Danach kam das fränkische Königsgeschlecht der Merowinger. Die wurden dann von den Karolingern abgelöst. Und beide brachten dem Kontinent die äußere Gestalt, wie wir sie heute noch kennen. Bis hin zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957, dem Vorläufer der EU. Die Gründungsmitglieder bei diesen römischen Verträgen 1957, die wir heute gerne als Kernländer bezeichnen, nämlich Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg, die waren auch das Kernland Karls des Großen im Jahr 800. Und der war schließlich römischer Kaiser. In seinem Reich steckte sehr, sehr viel vom antiken Rom und in uns steckt sehr viel von Karl dem Großen.
Das war eine Stunde History über Kaiser Trajan und das Imperium Romanum. Wie versprochen, mal wieder was ganz Altes. In der nächsten Folge, da kommen wir dem jetzt wieder ein paar Jahrhunderte näher. Es geht um das erste Gymnasium, das eröffnete am 23. Mai 1526. Und ratet mal wo? In Nürnberg. Und was für ein Zufall, da sind wir ja auch bald. Am 7. Mai in Nürnberg um 21 Uhr in der Meistersingerhalle sprechen wir über die Unabhängigkeitserklärung der USA. Die Tickets könnt ihr bestellen über www.ardsoundsfestival.de. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.